Dieses Lied wurde von unseren Schülern gerade eben vorgeschlagen. Ich finde, das ist ermutigend. Wir sind entschieden, im Geist zu wandeln. Und es ist auch eine große Herausforderung für mich heute Abend, dass wir gemeinsam vorangehen, den Vorsatz des Herrn zu erfüllen. Jeder wird gebraucht. Jeder ist wichtig. Wir müssen nicht alles jetzt hier vom Anfang bis zum Ende behalten, aber wenn er ein bisschen in euer Herz spricht, das du warst, und nimmt es mit nach Hause und bringt es wieder zum Herrn, ganz persönlich. Der Herr braucht unser Herz. Und in diesen Tagen, dieser Zeit, will der Herr unser Herz neu berühren, reinigen und gewinnen. Und ich möchte als erstes mal diese paar Verse, die drei Stellen, mal lesen oder lesen lassen. Offenbarung 22, das ist unser Hauptabschnitt in dieser Konferenz. Und wir hier in der Gemeinde in Bonn, wir lesen mal Vers 3. Offenbarung 22, Vers 3. Und dann als nächstes der Vorschlag 1. Petrus 2, Vers 5 von den Geschwistern, die in Karlsruhe sich da im Gemeinderaum versammelt haben. Und die letzte Stelle, Hebräer 12, 28 von den Geschwistern, ist aus Stuttgart.
Und es wird da keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in dir sein. Und deine Knechte werden ihm dienen.
Amen.
1. Petrus 2, Vers 5. Werdet auch ihr aufgebaut
als lebendige Steine
zum geistlichen Haus,
heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, Gott angenehm sind durch Jesus Christus.
Und dann die dritte Stelle, Hebräer 12, Vers 28. Lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott dienen, wohlgefällig dienen mit Furcht Gottes und mit Scheu. Amen. Ja, in der heutigen Versammlung, Gemeinschaft, möchte ich eigentlich über das Dienen ein bisschen mehr Gemeinschaft haben, hineingehen und zeigen. Gott wohlgefällig als Priester dienen. Möge der uns wirklich mehr zeigen. Also mein Wunsch ist es, auch mehr zu sehen. Ich möchte der Herr für einen Dienst haben, den wir ihm bringen. Ich fange an nochmal mit Offenbarung 22, im Vers 3. Da haben wir den Thron Gottes und des Lammes. Und wie schon rauskam, der Thron Gottes, das Erste, was man dort sieht, ist, da gibt es einen Strom des Wassers des Lebens. Da strömt Leben aus dem Thron heraus. Und an diesem Strom wachsen auf beiden Seiten. Vielleicht ein Baum des Lebens, aber auf beiden Seiten. Ein Baum des Lebens. Das Bild zeigt, Gottes Leben ist zu essen und zu trinken. Und dann sehen wir nochmal den Thron Gottes. Es ist zweimal betont, der Thron Gottes. Und dort sieht man dann die Knechte, die Gott dienen. Es fließt der Strom des Wassers des Lebens, die Versorgung des Lebens. Und dann gibt es den Dienst vor dem Angesicht Gottes. Es gehört zusammen. Es ist ein Bild. Und das ist ein Bild auch in die zukünftige Ewigkeit. Obwohl es auf die Zukunft weist, ist diese Wirklichkeit schon heute für uns zu erfahren. Gott ist schon Leben und hat sein Leben ausgeteilt. Es ist schon befreit. Und Gottes Leben fließt auch zu uns. Und wir können es nehmen, wir können essen und trinken. Und dieses Leben hat eine Auswirkung, dass wir Gott den Wunsch haben, Gott zu dienen. Es ist normal für jeden Christen, diesen Wunsch zu haben, für Gott zur Verfügung zu stehen. Für Gott zu sein, sich Gott zu geben. Leider ist das unsere Geschichte und unseren Geschwistern, durch die ganze Entwicklung, die wir durchgemacht haben, auch von den ganzen Christen. Christenheit ist so vieles verdreht worden und verdorben worden. Sodass viele denken, es kann nicht jeder Gott dienen. Nicht jeder ist qualifiziert. Also erst einmal. Jeder ist qualifiziert und berufen, Gott zu dienen. Was qualifiziert uns? Dass wir seinen Geist empfangen haben.
Amen.
Und das ist eine ganz normale Reaktion in unserem Herzen. Herr, ich möchte für dich sein. Egal wie alt du bist, ob du in der Schule bist oder ob du im Altersheim bist. Ja, das ist normal in uns. Herr, ich möchte für dich sein. Das ist normal. Und jeder soll den Raum haben und den Raum bekommen. Leider ist es verdorben worden und verdreht worden. Aber Gott möchte das zurückgewinnen. Ja, und dafür ist auch das Gemeindeleben da. Was für ein Herz ist das Gemeindeleben? Dieses Dienen hier, das heißt hier, seine Knechte werden ihm dienen. Ich möchte über diesen Ausdruck ein bisschen was sagen. Das heißt, seine Knechte werden ihm dienen. Ich finde es durchaus auch bedeutend zu sehen, dieses Wort dienen, das wir im Deutschen haben. Wir haben nur das Wort dienen. Hat im Griechischen gibt es drei verschiedene Ausdrücke für Gott zu dienen. Alle beschreiben einen Dienst. Und alle diese Formen von Dienst sind auch wichtig. Wenn ich das jetzt ausführe, heißt es nicht, dass ich da eine Wertung mache, auf- oder abwerte, das eine gegen das andere. Einfach ein Beschreiben, ein Erklären, damit wir ein Bewusstsein haben. Ja, damit auch unser Dienst, ja, dadurch gestärkt ist. Das eine Wort beschreibt das Dienen von Sklaven. Und hier steht ja Knechte. Wir sind Knechte, wir sind Sklaven. Es ist auch ein Aspekt. Gott hat uns erkauft. Das ist ein wichtiger Aspekt. Du bist erkauft. Gott hat dich erkauft, weil Jesus sein Blut für dich vergossen hat. Also er hat das bezahlt für dich und nicht nur Euros. Er hat sein Blut vergossen, um dich zu erkaufen. Und wofür? Das ist unter den Christen oft gar nicht so bekannt. Du gehörst jetzt Gott. Du bist Gottes Eigentum. Diese Knechte, wenn sie dienen, da gibt es ein bestimmtes Wort für, man dient als Knecht. Ja, du hast eine Aufgabe, die du, mit der du beauftragt wirst, die führst du aus. Gott braucht Knechte, seine Sklaven, die nicht ihren eigenen Willen nur ausführen, ja, sondern seinen Willen ausführen, seinen Auftrag ausführen. Und dann gibt es ein anderes Wort, das ist der diakonische Dienst. Ja, da gibt es auch eine Ausrichtung, dieser diakonische Dienst, das ist für den Bedarf und für die Not, die besteht. Wir helfen einander, das ist ein Begriff auch heute unter uns. Ja, wir kümmern uns umeinander, wir helfen einander. Das Gemeindeleben braucht auch den diakonischen Dienst. Und dann gibt es noch ein Wort, der beschreibt den Dienst der Priester. Also es gibt diesen Dienst für Sklaven. Knechte. Und dann gibt es noch Diakone. Und das dritte ist, als Priester zu dienen. Und Gott hat uns auch als Knechte erkauft, mit der Absicht, dass wir ihm auch als Priester dienen. Da gibt es ein Vers in Offenbarung 5, lese ich jetzt nicht vor. Wir haben ihn die Tage gelesen. Offenbarung 5 sagt, dass Jesus sein Blut vergossen hat, um uns für Gott zu erkaufen, damit wir seine Priester sind. Also Gott erkauft uns durch das Blut Jesu, damit wir seine Priester sind. Wo hört man das unter den Christen? Warum ist die Erlösung geschehen? Meistens denkt man, damit meine Sünden vergeben sind. Und dann, warum? Damit ich ein gutes Leben führe. Oder? Damit ich eines Tages in den Himmel gehe. Gottes Absicht ist etwas anderes. Er hat dich erkauft, mit seinem Blut erlöst, damit du jetzt als Priester ihm dienst. Jetzt, heute, hier. Jeder, der erlöst ist, ist berufen, ein Priester zu sein, um Gott priesterlich zu dienen. Und dieses Wort hier in Offenbarung 22, da ist die Rede von Knechten, aber es beschreibt jetzt den priesterlichen Dienst, dass sie ihm dienen als Priester. Deswegen haben wir das Wort Priester hinzugenommen, und dass ihm priesterlich dienen. So, es ist wichtig zu wissen, Herr, wie dienen wir priesterlich? Nicht jeder wird ein Diakon sein. Du musst auch nicht ein Diakon sein. Aber jeder soll ein Priester sein. Der Herr möchte, dass wir da hineinkommen und dies entdecken. Herr, zeige uns diesen priesterlichen Dienst. Und dieser priesterliche Dienst, der hat einen, ich sag mal so, ein Adressat, eine Adresse, eine Ausrichtung, eine Zielrichtung. Dieser priesterliche Dienst, der ist direkt auf Gott ausgerichtet. Wir dienen nicht irgendwelchen Umständen, irgendwelchen Menschen, wir dienen vor Gott, wir dienen Gott. Er möchte etwas bekommen. Sein Lob, seine Ehre. Er möchte was bekommen. Er hat ja sein Wohlgefallen. Und in den Versen, die wir gelesen haben, und auch weitere Verse, die betonen oft, dass Gott möchte, dass wir nach seinem Wohlgefallen dienen. Sein Wohlgefallen. Weil es auf ihn ausgerichtet ist. Es geht nicht noch irgendeine Not, irgendeine Situation her. Vater, es geht um dein Wohlgefallen. Was ist dein Wohlgefallen? Du möchtest, dass wir dir dienen zu deinem Wohlgefallen. Gott angenehm. Ist eine wichtige Frage. Was ist Gott angenehm? Wie dienen wir ihm, dass es ihm angenehm ist? Wir haben alle unsere Vorstellungen. Und manchmal denkt man, ja, nur weil es für Gott ist, muss es ihm auch gefallen. Manchmal habe ich den Eindruck, ja, wir Christen sind so anmaßend. Denken, ja Gott, ich mache was für dich, jetzt muss es dir gefallen. Ich mache es ja für dich. Ist ja schon mal gut, wenn es für ihn ist, schon gut. Aber ob es ihm gefällt, ist noch eine andere Frage. Vielleicht sagt Gott nicht, wie sagt, okay. Zum Beispiel, wenn jemand von den Kindern dir was schenken will, sagt, oh Mama, hier, ich schenke dir was, ja. Du sagst, okay, schön, danke, aber es gefällt dir nicht mehr. Du sagst nur, okay, damit die Kinder zufrieden sind. Aber damit es wohlgefallen ist, also die Kinder müssen dein Herz kennen, sie müssen dich kennen. Es ist eine Frage der Beziehung. Was ist Gott wohlgefallen? Was ist ihm wohlgefällig? Es ist nicht alles wohlgefällig, nur weil es für ihn ist. Sondern die erste Frage oder unsere Haltung ist, Gott, was gefällt dir? Herr Jesus Christus, ja, ich möchte wissen, was ist dem Vater wohlgefällig? Für den priesterlichen Dienst so entscheidend. Nicht nur Ärmel hoch und los, wir machen was für Gott. Ich habe so viel schon gesehen unter den Christen. Man kann vieles machen für Gott. Aber im priesterlichen Dienst geht es nicht darum, dass wir vieles für Gott machen, sondern dass wir uns das machen, was vor Gott wohlgefällig ist. Deswegen ist es wichtig, vor seinem Angesicht zu stehen und ihn zu kennen. Und nicht nur geht es darum, dass wir genießen vor ihm, sondern was möchtest du auch haben von uns? Die Priester, die bringen auch Opfer. Was willst du haben von uns? Oh Herr, ja, Gott bekommt das, was er tut. Also, weil Gott diese Priesterschaft so wichtig ist, weil Gott ist es so wichtig, dass er Menschen hat, die, die ihn kennen und die ihm dienen nach seinem Wohlgefallen, ja, ist es auch hart umkämpft. Der Feind ist auch aktiv. Und er versucht genau das zu zerstören und zu verhindern. Wir brauchen aber keine Angst vor dem Feind zu haben. Nur mal so. Ja, der Feind ist da, der Feind ist aktiv. Wir müssen wissen, dass er da ist und dass er aktiv ist. Aber für ihn haben wir keine Angst. Wir müssen lernen, mit ihm damit umzugehen. Wir müssen wissen, was das ist. Er will ablenken, dass wir dieses Wohlgefallen Gottes erkennen, dass wir ihm auch entsprechen. Er will verhindern. Er will zerstören. Guck mal, gleich am Anfang, wir haben das gehabt, diese Tage, gleich am Anfang in 1. Mose 3, Gott stellt den Menschen in den Garten mit dem Wunsch, dass er vom Baum des Lebens ist. Und ich sagte, das war Gottes Wohlgefallen damals. Das wäre es gewesen. Hundertprozentig. Kommt, ist vom Baum des Lebens. Und da kam der Feind Gottes, die Schlange an, der Teufel, der Satan, und hat den Menschen abgelenkt, um dies zu blockieren, dass der Mensch das Wohlgefallen Gottes dort erfüllen kann. Und er kam mit Gott an. Hat Gott nicht gesagt? Ja, er hat nicht irgendwo was dich abgelenkt und irgendwas anderes. Nein, du, er kam an mit Gott, hat nicht Gott gesagt. Der Feind ist listig. Und in den letzten Jahren musste ich immer wieder an Johannes 10, Vers 10 denken. Das ist ein ganz bekannter Vers. Ich kenne ihn auch von ganz früher, als ich als 16-Jähriger mich entschieden habe, Jesus zu folgen. War Johannes 10, Vers 10 ein ganz zentraler Vers. Was steht da? Da steht Jesus
gekommen, um das Leben zu geben.
Damit wir das Leben und das Üben, Überfluss oder volle Genüge, überfließen haben sollen. Leben. Da geht es nicht um die Sündenvergebung, da geht es um Leben. Er will das Leben Gottes geben. Aber davor gibt es eine andere, noch einen ersten Abschnitt, und der ist mir auch wichtig geworden. Der Dieb kommt. Der Dieb kommt. Stell dir vor, der Dieb kommt auch. Der Dieb kommt und Jesus kommt. Wir können zur Zeit, heute nicht einfach so blauäugig sein, die Augen zumachen. Nee, der Dieb kommt. Was machst du, wenn der Dieb kommt? Aufpassen. Tür zu. Oder wenn du die Tür bist und unterwegs bist, auf die Handtasche aufpassen. Der Dieb kommt. Wenn du weißt, der Dieb kommt, wie fährst du dann in der Straßenbahn? Du gehst nach Berlin, Zeitziehen machen und du weißt, da sind Diebe unterwegs in der Straßenbahn. Was machst du da? Du pass auf, mit dem Rucksack vor dich, wenn deine Hand in die Tasche kommt, dann Finger weg. Alles schon geschehen. Ja, der Dieb kommt, was macht er, um zu stehlen, zu töten und zu verderben? Das macht er auch, wenn es um das geht, was Gott wichtig ist. Er kommt und nimmt sogar das, was Gott wichtig ist, und verdreht es und verdirbt es. Und der Herr hat gar keinen Appetit mehr drauf. Der Feind hat das, hat dann leider gewonnen. Zugeschlagen. Ah, Priesterdienst. Priesterlich dienen. Wir haben hier noch über die geistliche Opfer. Vielleicht manche von uns kriegen ein ungutes Gefühl. Oh, geistliche Opfer, Priesterdienst, da war doch was vor 6, 7, 8 Jahren. Oh, damit möchte ich nichts zu tun haben. Ich komme da in das falsche Fahrwasser. Nur nicht. Erst recht müssen wir über den priesterlichen Dienst Gemeinschaft haben. Und nicht ins Fahrwasser geraten, sondern in den Strom des Lebens hineinkommen. Ja? Dass das Leben uns klar macht. Da ist klar wie Kristall. Worum geht es denn in dem Priesterdienst? Gott möchte den ja haben. Nicht, dass der Feind dort nachher noch triumphiert. Oder manchmal denken wir, wenn es schriftgemäß ist, das muss doch Gott wohlgefällig sein. Aber selbst wenn wir nach dem Buchstaben gehen und denken, ich mache etwas, was hier in der Bibel steht, muss es Gott wohlgefällig sein. Fragt mal Gott. Ich lese mal Vers vor, Hebräer 10, Vers 8 und 9. Hebräerbrief spricht viel über den priesterlichen Dienst. Da heißt es, Hebräer 10, Vers 8. Er sagte, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Auch kein Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz geopfert werden. Guck mal. Was sagt die Schrift? Was sagt er hier? Da ist das Gesetz, da ist der Buchstabe, da sind die Anordnungen, da sind die Satzungen. Und dann erfüllst du das alles und dann heißt es trotzdem, hast du nicht gewollt, hast du kein Wohlgefallen dran gefunden. Dann aber sprach er, siehe, ich komme, deinen Willen zu tun. Da hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. So ist Gott, er hebt das Erste auf, den Buchstaben hebt er auf, um das Zweite einzusetzen. Wer ist da gekommen? Jesus Christus. Und Jesus Christus ist nicht ein Buchstabe. Er ist das Leben. Er sagt, ich bin das Leben. Und dieses Leben führt zum Vater. Wenn wir wohlgefällig dienen wollen, müssen wir das Leben kennen. Wir müssen alle das Leben kennen. Das Leben ist nicht, was manche denken, ein gutes Leben, das ich als Mensch jetzt führe, weil ich Christ geworden bin. Vorher hatte ich ein erbärmliches Leben. Jetzt bin ich gläubig, jetzt habe ich ein gutes Leben, also habe ich jetzt Leben. Nein, das meint die Bibel nicht mit Leben. Sondern dieses Leben ist ein anderes Leben, ist das göttliche Leben. Ja, Gott möchte uns das göttliche Leben geben, auch wenn es uns nachher äußerlich vielleicht nicht besser geht. Aber wir haben das göttliche Leben empfangen, durch den Glauben an Jesus Christus. Und dieses Leben müssen wir alle kennen. Klein und groß. Die Jugend, wir müssen anfangen, das Leben, Jesus als das Leben zu kennen. Und das müsst ihr, indem ihr mit Jesus redet. Euer Herz ihm geht und es ihm sagt, Herr Jesus, ich will nicht nur irgendwie ein religiöser Mensch werden, der allen Buchstaben da erfüllt und kennt und alles macht. Ich möchte dich als Leben kennen. Und die Senioren, die Alten, auch. Nicht aufhören. Und die dazwischen auch. Der Herr ist heute das Leben. Und dieses Leben ist ein Strom, was immer fließt, immer frisch ist, immer neu ist. Und der Baum bringt jeden Monat seine Frucht. Ist nie alt. Ist doch wunderbar. Immer frisch. Wir müssen solche Menschen sein. Der Herr, ich möchte so, dich so als Leben kennen. Denn dieser Dienst, dieser priesterliche Dienst, der hat auch eine Ordnung. Das habe ich hier geschrieben, ein Dienst nach der Ordnung Melchisedeks. Also jeder Priesterdienst hat eine Ordnung, eine Weise, eine Regel, wie soll ich sagen. Die meisten, wenn wir über den priesterlichen Dienst sprechen, wir denken an den Ordnung Aarons. Wir reden vom Priesterdienst, wir denken an Aaron und seinen Dienst, seine Nachkommen, seine Nachfahren, den aaronitischen Dienst. Ja, klar, warum denken wir dran? Weil da so viel im Alten Testament geschrieben ist, so ausführlich, so genau, ganzes Buch, 3. Mose drüber, ja, in allen Einzelheiten, alles beschrieben. Jede Handlung, jede Tat, alles. Dreht sich alles drum. Und bei diesem Dienst ging es hauptsächlich um die Sünden. Für jedes Jahr mussten da die Reinigung vollzogen werden. Und wir Christen sind auch so sündenzentriert, immer noch, obwohl wir gläubig geworden sind. Aber es geht um mehr, als nur die Sünden zu vergeben. Hier, in Offenbarung am Ende, gibt es keine Sündenproblem. Aber sie dienen immer noch. Kein Sündenproblem und sie dienen immer noch. Es geht nicht um das Sündenproblem. Es geht um das Leben Gottes, das einen Ausdruck haben will, bis in Ewigkeit. Ja, Gott möchte was haben. Also, es gibt diesen aaronitischen Dienst. Und dieser aaronitische Dienst ist nicht die Regel, nach der wir uns orientieren. Ist nicht die Ordnung. Auch wenn wir es interpretieren und umwandeln wollen. Es ist erstmal nicht die Ordnung. Sondern was ist die Ordnung von diesem Dienst, um den es hier geht? Melchisedek. Ja, nach der Ordnung Melchisedek. Wir haben Verse hier genommen in Hebräer 7. Ja, Hebräer 7, die Verse, die ich da geschrieben habe. Ja, wir lesen mal Vers 15, 19. Und das ist noch viel klarer, wenn ein anderer Priester aufsteht nach der Weise Melchisedeks. Vorher wurde die Rede von dem alten Priesterdienst nach der Ordnung Aaron. Jetzt kommt ein anderer Priester nach der Weise Melchisedeks, welcher nicht dazu geworden ist nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebotes, sondern nach der Kraft des unzerstörbaren Lebens. Denn es wird bezeugt, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Das bezieht sich auf Jesus Christus. Er ist der Erste, der hohe Priester. Und er ist ein Priester nach der Ordnung Melchisedek. Und wir sind die vielen anderen Priester, die er hineinnimmt in diesen Dienst, nach der Ordnung Melchisedek. Wer war Melchisedek? Ich habe das schon mal gelesen im Alten Testament. Lest auch mal im Alten Testament. Und wenn du nicht verstehst, blättert weiter, liest woanders weiter. Aber lesen. Lesen ist erstmal gut. Einfach lesen. Aber wir sehen nämlich viel, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Wir lernen Gott kennen. Und da ist hier in 1. Mose 14 die Rede von Melchisedek. Und das Erstaunliche bei Melchisedek ist eigentlich, dass über ihn nicht so viel berichtet wird. Also wenn du eine äußere Regel finden willst, wie geht das nach der Ordnung Melchisedek? Was muss ich alles beachten? Was muss ich alles tun? Erstens, zweitens, drittens. Dann wird es uns schwerfallen. Haben wir irgendwo, das ist nicht so einfach. Bei Aaron viel einfacher. Da steht alles aufgelistet. Für jede Situation, für jeden Bedarf, für alle Umstände. Aber bei diesem Dienst nach Melchisedek, der taucht da einfach auf in Kapitel 14. Weißt du, da war eine Schlacht geschehen, Krieg, Kämpfe. Da kam einer, der hatte da so drei Reiche eingenommen und dann kam er nach Sodom und Gomorra. Da war dann der Neffe von Abraham, Lot war dort. Und die haben Krieg geführt gegen den. Viele Könige haben sich verbündet und gekämpft. Dummerweise haben sie dann den Lot mit gefangen genommen. Dann hört das Abraham und er nimmt noch seine zwei Freunde mit sich und zieht dann hinterher und befreit Lot. Und alle anderen, die da mit gefangen genommen waren. Und kommt zurück von diesem Sieg. Also der Hintergrund ist ein Kampf mit einem Sieg. Und dann kommt er zurück und dann kommt ihm eine Person entgegen. Und das ist der Melchisedek. Er heißt Melchisedek, der König von Salem. Und der wird am Anfang von Hebräer 7 auch beschrieben. Der ist nicht viel beschrieben. Der hat keine Herkunft, hat keinen Stammbaum. Das heißt ja ohne Anfang, ohne Ende. Was für eine geheimnisvolle Person. Und das heißt, er ist ein Priester des höchsten Gottes. Ein Priester. Ein König und ein Priester. Der erscheint da. Und weißt du, wie er dem Abraham da entgegengeht vom Sieg? Was hat er dabei? Brot und Wein. Brot und Wein. Was machst du? Essen! Mit einer Korkel Brot und Wein? Okay, bei dir Wein. Brot und Wein? Was macht ihr? Essen! Ja? Ist doch eine Aufforderung. Das ist der Dienst von Melchisedek. Kommt entgegen mit Essen und Trinken. Was sehen wir in Offenbarung am Ende? Essen und Trinken. Hat mit dem Dienst zu tun. Und dann segnet er Abraham. Dieser priesterliche Dienst, er bringt den Segen. Keine Gebote, keine Forderungen, keine Regeln. Segen. Und mit diesem Segen, was macht dann Abraham? Er gibt den Zehnten zurück. Viel ist da nicht berichtet. Und wovon ist dieser Zehnte, was Abraham gibt? Dass er da erbeutet hat vom Feind. Es gehört Gott. Bringt es Gott zurück. Und dann gibt es nur noch ein zweites Mal, soweit ich weiß, dass dieser Melchisedek erwähnt wird. Und das ist in Psalm 110 hier erwähnt. Auch, könnte man in Ruhe nochmal lesen, Psalm 110, ein bekannter Psalm, wo David, wo auch später zitiert wird, wo David sagt, der Herr sagte zu meinem Herrn. Und da geht es um die Herrschaft. Da geht es um das Regieren, um das Herrschen. Und da geht es um das Gericht. In Psalm 110. Und mittendrin ein Satz, dass der Herr hat geschworen und es wird ihm nicht gereuen, du bist ein Priester ewiglich nach der Ordnung Melchisedeks. Einfach so, plötzlich taucht er da wieder auf. Was in der Herrschaft geht. Dann sehen wir im Hebräerbrief, das kommt nach der Kraft des unzerstörbaren Lebens. Dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er hatte die Kraft des Lebens bewiesen, um zu dienen. Und wenn wir jetzt in diesen Dienst hineingehen, unsere Aufgabe ist, dieses Leben kennenzulernen. Deswegen Punkt C genannt, wir dienen in dieser Kraft des Lebens. Und leider ist es sehr oft so, dass wir als Christen viel mehr unserer Schwachheit bewusst sind. Klar, es gibt den Vers, wir rühmen uns unserer Schwachheiten. Aber das Zeugnis ist nicht unsere Schwachheit, sondern was ist das Zeugnis? Die Kraft, die sichtbar wird. Bei dem Zitat, was da Paulus da zitiert. Er rühmt sich der Schwachheit, damit die Kraft Gottes sichtbar wird. Bei uns ist nur die Schwachheit sichtbar. Keine Kraft. Ja, also wenn wir uns als Schwachheit rühmen, bitte zeig auch die Kraft des Lebens. Ich meine, wir können auch sonst klagen, es ist erlaubt. Du kannst weinen, du kannst klagen, es ist erlaubt. Ja, es ist nicht so, aber wenn es hier um unseren Dienst geht, wir brauchen keine eigenen Kräfte, Fähigkeiten. Egal wie wir sind, aber wir müssen den Zugang finden zu diesem Leben, die Kraft des Lebens zu schmecken. Die Kraft des Lebens zu berühren. Wir müssen lernen, im Glauben alle Zeit vorwärts zu kommen zum Thron der Gnade und den Segen zu empfangen und dürfen den Freimut nicht wegwerfen. Also wir haben den Freimut. Jesus hat uns den Freimut gegeben. Wir dürfen den Freimut nur nicht wegwerfen. Nimm ihn in Anspruch. Was heißt Freimut? Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich komme durch dich vorwärts zum Vater. Ich komme in die Gemeinschaft hinein mit den Geschwistern. Und das Gewissen klagt manchmal an. So, was ist da die Lösung? Wenn das Gewissen kommt und klagt dich an, du hast wirklich einen Fehler gemacht. Also Fehler zu machen, passieren. Das ist, würde ich sagen, sogar notwendig, um zu lernen, um voranzugehen. Aber wenn du Fehler gemacht hast, dann wende dich. Bekennen ist, wenn was zu bekennen ist, nimm das Blut, und dann kommen wir in die Gemeinschaft hinein. Mit dem Vater, mit dem Sohn und mit den Geschwistern. Komm zu den Versammlungen, versteck dich nicht. Das hängt mit dem priesterlichen Dienst zusammen, Freimut zu haben. Und wenn wir das machen, wir werden merken, wie dieses Leben uns zum Thron Gottes zieht. Das Leben zieht uns immer zum Thron hin. Zieht uns immer zum Thron, in die Gegenwart Gottes hin. Wenn wir das Leben berühren, zieht uns immer in die Gegenwart Gottes. Egal wo wir sind. Auch wenn ich mal weiter entfernt bin, ich kann überall das Leben berühren. Wir haben gehört, den Geist, der ausgegossen ist. Wenn ich diesen Geist berühre, er zieht mich wieder in die Gegenwart Gottes. Weißt du, dieser Weg dort, diese Straße, die vom Thron kommt. Ich dachte immer, ja, das zeigt an, dass das Leben vom Thron zu mir fließt. aber die Straße geht doch in die andere Richtung. Und ich habe gesagt, dieser Strom, wenn der strömt, der spült mich nicht weg vom Thron, ist ein Sog. Zieht mich hin zum Thron. Gottes und des Landes. Und wen sehe ich da? Dich und dich, alle Heiligen, die hineingezogen werden. Die Gegenwart Gottes, wir alle sind vor dem Thron Gottes. Ach, du bist auch hier, lob den Herrn. Lass uns das Leben genießen. Das sind unsere Versammlungen. Versammlungen sind am Thron Gottes und des Landes. Ich weiß nicht, wo sich andere versammeln. Wir versammeln uns am Thron Gottes und des Landes. Heute schon. Zu viel, um dann in Einzelheiten hineinzugehen. Aber das ist wichtig. Und dann habe ich hier, Gott möchte geistliche Opfer haben. Nicht nur, dass wir da sind, sondern er möchte auch von uns etwas haben. Was ist das? Die geistliche Opfer. Also wir haben 1. Petrus 2, Vers 5 gelesen. 1. Petrus 2, Vers 5. Da geht es um das geistliche Haus und ein Haus und die Priesterschaft, haben wir gehört, das ist identisch. Ein Haus ohne Priesterschaft gibt es nicht. Priesterschaft ohne Haus auch nicht. Es gehört zusammen, ein geistliches Haus, eine heilige Priesterschaft. Und was machen sie? Zu opfern. Geistliche Opfer. Zu opfern, geistliche Opfer. Geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Also das ist unser Dienst. Und da wurde schon einiges gesagt und geredet in der Vergangenheit, ist gar nicht schlecht nochmal drüber zu reden, aber ein bisschen also ausgerichtet sein, auf dem Weg des Lebens zu bleiben. Weißt du, was da gelaufen ist, manche sind recht neu im Gemeindeleben, die wissen es nicht, manche sind länger schon da, die leiden vielleicht immer noch ein bisschen runter. Wie auch immer, wir sollen Dinge, die daneben gelaufen sind, durchaus benennen, keine Angst haben, wir müssen nichts zudecken, ist gelaufen, damit wir lernen. Und jetzt benennen, reinigen und weitergehen. Von dem, was nicht dem Herrn entspricht, lassen wir, tun wir beiseite. Wer auf den Müll muss, kommt auf den Müll, geht weg. Wir müssen nicht alles sammeln. Es gibt Leute, die sammeln alles. Ist nicht so gut. Aber wir wissen, worum es geht. Wir nennen es nicht, dass wir gegen etwas sind, nur um dagegen zu sein. Nein, wir müssen wissen, worum es Gott geht, was es ihm wohlgefällig ist. Und dafür geben wir uns hin. Und alles, was hindert, tun wir beiseite.
Amen.
Ja, davon reinigen wir uns. Ja. Müssen wir auch lernen. Ja, es gibt viele Bereiche. Persönliche Seite und Gemeindeleben. Lob den Herrn für das Licht, das kommt. Ja, lob den Herrn für sein Sprechen, das er uns gibt. Er spricht immer, um uns voranzubringen, zu reinigen, auszurichten. Ein wichtiger Vers zu diesem Opfer war auch hier in, wir haben sie ja hier in Johannes Evangelium 4, 24. Ich schätze ihn immer noch. Das ist, Gott ist Geist. Gott ist Geist. Und ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. So dieses Anbeten und was zu opfern, hängt durchaus zusammen. Anbeten ist eigentlich niederfallen. Und opfern, Gott seine Gabe zu bringen, für Gott, es ist für Gott. Wir opfern etwas, wir geben Gott etwas, wir bringen Gott etwas. Aber was wir bringen, das heißt geistlich. Es ist geistlich. So, wir müssen den Geist kennen. Wie wollen wir geistliche Opfer bringen, wenn wir den Geist nicht kennen? Wir müssen geistliche Menschen sein. Wie sind wir geistliche Menschen? Wir werden über alles sprechen heute, aber ihr selber könnt auch weiter das vor dem Herrn bewegen. Herr, wie bin ich ein geistlicher Mensch? Manche denken, das ist besser, bist du komisch. Nein. Du bist ein ganz normaler Mensch, aber gefüllt mit dem Geist Gottes. Gott ist so normal. Als Jesus auf der Erde war, was meinst du? War er komisch oder normal? Er war so normal, dass viele auch Sünder, Zöllner gerne mit ihm zusammen waren und gegessen haben. Also wenn er so komisch wäre, was hätten sie gemacht? Sünder und Zöllner. Mit einem großen Bogen um ihn herum gemacht. Das heißt nicht, dass er auch ein Sünder war. Oder ein habgieriger Mensch war. Nein, er war nicht ein Teil von ihnen. Aber im Umgang war es so normal. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die waren ein bisschen komisch. Meinst du, da wären die Sünder gerne hingegangen zu den Pharisäern und Schriftgelehrten? Aber Jesus ist auch zu ihnen gegangen, so normal. Ich finde das so gut. Ja, für jede Situation. Als ein geistlicher Mensch, der wird normal. Aber gefüllt mit dem Geist Gottes. Und um geistliche Opfer zu bringen, müssen wir den Geist kennen. Und geistliche Menschen sein. Und nicht komische Vorstellungen haben. Jesus in uns macht uns normal und zu geistlichen Menschen. Lass ihn in deinem Herzen Raum gewinnen. Lass uns Jesus zunehmen. Lass Christus in uns Gestalt gewinnen. Also nicht ein Mensch, der viele Bibelverse zitieren kann, ist geistlich. Auch nicht ein Mensch, der viele Auslegungen geben kann. Du gibst einen Vers aus der Bibel und der sagt eine Auslegung. Boah, der ist aber geistlich. Was der alles lehren kann über die Bibel, das sagt nichts darüber aus, dass er ein geistlicher Mensch ist. Er weiß viel. Ja, ist gebildet, vielleicht. Aber wie weit der Geist, sein Herz füllt, was ganz anderes, und geleitet wird und korrigiert wird und erneuert ist vom Geist, ist was anderes. Oder selbst wenn wir eine geistliche Gabe haben, macht mich auch nicht geistlich. Was ist Geist? Eine Gabe vom Geist haben. Gibt es. Sieht aus. Die Gabe ist geistlich, aber ich nicht. Das ist ein Unterschied. Wir müssen uns auch um den Geist kümmern. Herr Jesus, fülle mich mit deinem Geist. Herr Jesus, lass dein Geist in meinem Herzen wirken. Erneuere mich. Nimm mich ein. Der Geist will uns leiten. Der Geist möchte uns leiten. Und das ist ein Erfahrungswert. Ich sag mal, das ist ein Prozess, ist eine Entwicklung meiner Beziehung mit dem Herrn und auch untereinander. Wir brauchen einander, um den Geist auch zu kennen und kennenzulernen. Wir helfen einander. Wir korrigieren einander in einer positiven Weise. Nicht in einer Kritik. Ach, du schon wieder. Oder änderst du dich nie? Nein, sondern Speise geben. Leben geben. Mit Leben dienen. Wie wollen wir den Geist kennenlernen? Ich brauche den Dienst des Lebens von euch. Auch von den jungen Leuten. Jeder mit dem, was er hat. Keiner muss sich verbiegen. Ja, keiner muss irgendwas darstellen oder vorgeben. Nein, du hast Jesus aufgenommen. Du gewinnst ihn täglich mehr. Du hast eine Gemeinschaft mit ihm. Gib das weiter. Wir alle profitieren davon. Ob viel oder wenig. Es ist immer ein Gewinn. Also wir brauchen diese Unterstützung, einander den Geist noch mehr zu kennen und geleitet zu werden. Wenn wir den Geist nicht kennen, und also Geist zu kennen heißt Leben zu kennen. Geist und Leben gehören immer zusammen. Leben und Geist auch. Und das ist auch die Person Jesus Christus. Gehört auch zusammen. Christus, Jesus, der Geist und das Leben, egal wie du es bezeichnest, ist eine Einheit. Wenn wir ihn nicht kennen, dann kommt der Feind und will uns stehlen, töten und verderben. Der einzige Schutz ist, Leben zu kennen, im Gemeindeleben. Das ist einfach wichtig, denn sonst, weißt du was, kommst du so auf komische Ideen, du, weißt du, der Teufel kann mit dem Wort alles machen. Der macht alles, der ist klug. Denk nicht, du bist klüger als er. Wenn er anfängt, komm, hör auf. Lass uns lieber beten nehmen. Ist doch langweilig. Diskutieren. Ah, viel interessanter. Was meinst du? Wie siehst du? Ah, ich kenne hier noch den Vers. Ja, aber der Vers? Ja, du musst aber auch den Vers kennen. Und dann diskutieren wir so lange, bis alles getötet ist. Wir müssen lernen, Jesus zu essen. Im Wort zu essen. Nicht den Buchstaben zu wälzen, sondern den Geist zu berühren. Also, sonst kommen da Methoden rein. Weißt du, wenn wir dieses Opfer zu bringen, zu einer Methodik machen, ja, zu einem, eine Struktur aufbauen, was wir alles erlebt haben, zeigt das Leben ist weg. Wenn du eine Methodik installierst, ist der Geist weg. Wozu brauchst du noch den Geist, wenn du die Methodik hast? Die Methodik brauchst du, wenn du den Geist nicht hast. Du musst dich irgendwo nach orientieren. Du musst dich irgendwo nach ausrichten. Und vieles im Christenleben, das zeigt sich bei mir als religiös, ist, wenn das die Methodik einfach reinkommt. Ich habe nichts gegen eine gute Gewohnheit. Ist nicht gleich dasselbe wie die Methodik. Aber wenn die Gewohnheit zu einer Methodik wird, ist das Leben weg. Du musst es nur noch so machen, sonst erfährst du nicht mehr den Herrn. Nein. Was wir brauchen, ist ein Glauben, den Herrn zu berühren. Nicht mit Methodik zu tun. Methodik, weißt du, kommt dann so ein Puppenspieler. Weißt du, kennst du Puppenspieler? Mit den Fäden, eine Puppe, Fäden. Der zieht an dem Faden. Was passiert dann? Geht der Arm hoch. Zieht an dem Faden, geht der Arm hoch. Anderer Faden, geht das Bein hoch. Du kannst vieles machen mit Methodiken. Du kannst vieles in Bewegung bringen. Alles bewegt sich, aber das ist kein Leben. Das ist nur Bewegung. Das ist kein Leben. Hänge nicht an irgendwelchen Fäden. Hänge am Baum des Lebens und im Impfstrom des Lebens.
Amen.
Ja. Wenn wir das Leben nicht kennen, wir suchen nach Methoden. Du hast eine gute Methode für mich? Oh, super. Lass mich. Na, und dann hänge ich sogar an Menschen.
Mhm.
Hänge nicht an Menschen.
Mhm.
Leben macht uns abhängig von Gott. Er ist das Leben. Wenn das fehlt, dann hängen wir an Menschen, hängen wir an Methodiken. Da kommt so vieles rein. Und das zerstört. Wir müssen nicht alles. Im Gemeindeleben braucht keine Methodik haben, aufrichten. Ich sage dir, wie du das zu tun hast. Ach, wir haben ja diese Tage Gemeinschaft gehabt. Ich mache das schon. Über, wie es heißt, der Herr hat mir gesagt. Der hat mir gesagt. Ne? Der Herr hat mir gesagt und dann... Ich soll das und das tun. In anderen Worten heißt das, du hast mir nichts zu sagen.
Ja.
Der Herr hat mir gesagt, sei du ruhig. Das sagt man nicht so direkt, also der Herr hat mir gesagt. Ich habe dann gehört in der Gemeinschaft, die wir hinterher hatten, der hat mir gesagt, was du tun sollst. Mehrere haben das dann bezeugt von den Geschwistern, die das unter Christen durchaus üblich ist. Der Herr hat mir gesagt, du sollst jetzt nicht zur Konferenz gehen. Als Beispiel. Hallo. Einzige Rettung ist, lern das Leben kennen. Das bist du abhängig. Was der Herr dir sagt, dann folge du von mir aus. Okay, der Herr spricht in mir, zu mir. Also nicht ein Gemeindeleben. So, wenn das so weit kommt, dann haben wir kein Gemeindeleben. Wir haben keine Priesterschaft, die ist weg. Priesterschaft ist keine Methodik. Keine Methodik. Nicht irgendwie das was ablaufen lassen, ein Rädchen stellen und dann weißt du, ja, Mittwoch muss ich das, Donnerstag muss ich dies machen, Sonntag muss ich das machen. Was soll das? Das Leben weg. Nein, du kannst es machen für dich, aber bitte im Gemeindeleben nicht. Was sind wir, worauf sind wir ausgerichtet? Auf das Leben. Und dafür muss ich es kennen, musst du es kennen. Und wenn ich es, ich kenne es bestimmt zu wenig, so ich brauche dich, der du mir Leben gibst. Wir haben ja gehört, das Leben fließt aus jedem heraus, der glaubt, wie die Schrift sagt. So, ich brauche dein Leben. Und jetzt zum Ende, die letzten Punkte. Diese geistlichen Opfer, die Gott bekommt, das sind als erstes, dass er, was er durch sein Werk in uns verändert und in uns macht. Er macht uns zu etwas für sein Wohlgefallen. Persönlich und als Gemeinde. Für mich ist das Gemeindeleben ein Opfer, das wir Gott zubereiten. Und das ist nicht, was wir machen, sondern dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Ja, nur Christus ist Gott wohlgefällig. Und da sind wir alle dran beteiligt. Deswegen ein Priester, den wir gemeinsam ausüben, ist nicht ein Pastor, der das alles macht. Oder ein Prediger. Oder ein Bruder. Wir alle bereiten dieses Opfer zu. Christus in uns. Wir haben ein paar Verse gelesen, angegeben, könnt ihr mal zu Hause lesen. Hebräer 10 heißt es zum Beispiel, ach, ich lese es mal vor, ich habe in 10, Vers 5 noch. Hebräer 10, Vers 5. Da spricht er bei seinem Kommen in die Welt, Jesus, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. Einen Leib hast du mir bereitet. Also das Opfer ist der Leib, den der Herr bereitet hat. Und in Römer 12 heißt, gebet eure Leiber als ein heiliges Opfer. Gott möchte dich als Opfer. Aber nicht deine alte Persönlichkeit, sondern was er uns gesagt hat. Und der Leib ist auch der Leib Christi. Seinen Willen das zu tun. Und wenn der Herr so ein Werk in uns macht, so ein Umgestaltungswerk, ein Rettungswerk in uns, dass wir dann unser Reden, unser Handeln, unsere Werke, wir bringen ihn auch zum Ausdruck. Auch für ihn sein Lob, seine Ehre, seine Herrlichkeit, ein Ausdruck von seinem Leben. Und bringt andere auch zu ihm hin. So ein Reden brauchen wir, voller Gnade. Der Herr möge solch als Opfer bekommen, dass ihm wohlgefällig ist. Das betrifft unser persönliches Leben, dass wir zusammengefügt werden zu seinem Leib. Aufgebaut werden zu seinem Leib. Und da kommt auch was hervor, ein Ausdruck, seine Tugenden, die wir kundtun. Im Gemeindeleben sollen seine Tugenden zum Ausdruck kommen. Zum Beispiel Barmherzigkeit. Ich denke an Hebräer, heißt es Kapitel 4, wir kommen vorwärts zum Thron der Gnade. Was empfangen wir da? Erste, Barmherzigkeit. Wir alle brauchen Barmherzigkeit. Und warum empfange ich das? Natürlich für mich. Aber ich gebe euch noch einen Tipp mit auf den Weg, um auch Barmherzigkeit zu geben. Die Barmherzigkeit, die du empfängst, auch an andere zu geben. Dann haben wir den Priesterdienst. Und das ist nicht immer so einfach, wenn alle nur daneben sind und nur du recht hast. Und vielleicht hast du wirklich recht, ich meine wirklich recht. Und dann Barmherzigkeit geben. Ja, allem unter uns im Gemeindeleben, auch den allen Menschen. Ohne der Barmherzigkeit Gottes wären wir gar nichts. Selbst unser Laufen, Wollen und Laufen wäre bedeutungslos. So lobt den Herrn für seine Barmherzigkeit. Wir brauchen das füreinander. Das hat mit dem Priesterdienst zu tun. Doch die Liebe kommt zum Ausdruck. Licht kommt zum Ausdruck. Das Verscheinen ist da. Also die Barmherzigkeit ist von Gott. Es ist ein Gott der Barmherzigkeiten. Aller Barmherzigkeiten. Nur als Beispiel, eine Tugend. Sei deinen Eltern barmherzig. Sei den Kindern barmherzig. Sei den Geschwistern barmherzig. Das heißt nicht, dass ihr Kinder, dass ihr alles tun dürft. Barmherzigkeit heißt nicht, dass man immer alles tun darf. Aber mit der Ausrichtung, uns zu Christus hinzuführen. Zu Christus zu kommen. Das, was wir empfangen, auch weiterzugeben. Irgendwie kam ich bei dieser Barmherzigkeit auf dieses Kapitel in Matthäus 18, habe ich gelesen. So beeindruckt mich immer wieder. Eigentlich ist Matthäus 18 bekannt als der Abschnitt, wo jemand sündigt. Und dann wird er sündig, da muss man ihn zurechtbringen. Und wenn er sich nicht nach meiner Vorstellung zurechtbringen lassen will, heißt es, deswegen sagt es der Gemeinde. Und wenn er nicht auf die Gemeinde hören will, dann sagen wir, die sind Heide und Zöllner. Und dann geht es weiter. Und das ist mein Punkt. Das hat mich immer wieder so berührt, diesen ganzen Zusammenhang zu sehen. Danach, genau danach gibt er ein Gleichnis von einem, der da viele Schulden hat, geht zum König, da gab es 10.000 Talente, was weiß ich, Schulden, fällt auf die Knie, bittet um Barmherzigkeit. Und was bekommt er? Barmherzigkeit. Unser Gott, der König, ist barmherzig. Und derselbe geht raus und er findet, er sucht einen, der nur Mini-Betrag ihm schuldet. Mini! Und der sagt, komm, geht hier, zahl mir. Und der fällt auf die Knie, oh, sei mir barmherzig und ich zahle dir auch. Und was sagt dieser Knecht? Nein, gar nicht, du musst. Da hat er Schulden. Und die anderen Knechte sehen das. Und es berührt ihr Herz. Und sie gehen zum König und sagen zu ihm, König, gucke mal, was er da gemacht hat. Und was sagt der König dann? Komm noch mal her. Ich komm noch mal her. Und sagt, okay, geh doch auch lieber, geh ins Gefängnis und du zahlst jetzt jeden Zahler, jeden Heller zurück, bevor du gehst. Ja? Weil du nicht vergeben kannst. Wir haben Vergebung, um anderen zu vergeben. Wir haben Barmherzigkeit, um anderen Barmherzigkeit zu erweisen. Das ist das Leben des Herrn. Weil ich auf mein Recht bestehe, hundertprozentig. Das Leben des Herrn, wir brauchen das. Ja, einander. Es ist für den Aufbau seiner Gemeinde. Ja, für seinen Ausdruck. Und dadurch bekommt Gott etwas wieder, dass er sagt, boah, guckt mal, alle Mächte und Gewalten, schaut euch mal das Gemeindeleben an. Das Gemeindeleben, wie ein Bond. Es gibt noch viel Dienst noch nötig. Ja, aber da kommt was raus, wo der Herr wirklich, der Herr sagt, guck mal, das ist mal der Reichtum meiner Güte, stelle ich hier zur Schau. Herr Jesus Christus, das ist alles aus diesem Leben, das empfangen und das wir weitergeben. Und dann haben wir hier zuletzt noch, ist für den Aufbau der Gemeinde und auch für das Evangelium. Priesterlich dienen als Evangelium. Was das heißt, nochmal, komme ich zurück zum Anfang, was wir am Anfang hatte. Das Evangelium könnte Aspekt diakonisch dienen, das heißt, weil da die Not ist, die alle, denen geht es so schlecht, du brauchst eine Rettung, also predige ich dir das Evangelium, ist okay. Es gibt auch den anderen Dienst, wie Paulus sagt, in Römer 15, priesterlich. Ich diene das Evangelium, damit der Vater was bekommt. Das ist auch die Ausrichtung auf den Vater. Das Gemeindeleben, unser Christenleben, müssen einfach dem Vater weihen, dem Vater geben. Lob den Herrn für diesen priesterlichen Dienst, für das Leben, das wir in uns haben. Das ist so qualifiziert, ja, so einen Ausdruck unter uns und mit uns hervorzubringen. Amen.